Happy Shooting, Folge 592. Alpakas machen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyerCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, heute mit dabei der Außenreporter aus Südneuseeland.
Von ganz unten.
Ja, wobei der schlechte Audioeffekt ist jetzt nur für die Live-Hörer zu hören, denn wir tricksen natürlich ein bisschen rum, aber naja, Profis halt, ne? Was soll da schon schief gehen? Ja.
Boris und Chris.
Ja, wunderbar. Wir hatten es gerade in der Pre-Show. Wir haben hier einen super Client am Start, Zangi Messenger. Ich habe davon vorher noch nie gehört. Aber in der Low-Data-Rate, die wir hier gerade benutzen müssen, wegen deines dünnen Internets, reden wir hier von 2,3 Kilobit die Sekunde.
Das beeindruckend. Aber die Hörer, die jetzt die Konserve hören, die hören das nicht, sondern die hören eine gute Qualität, weil wir machen Magie.
Genau, wir machen die Double-Ender-Magie, sprich du nimmst deine Spur auf, ich schneide das hinterher nochmal zusammen. Aber für die, die jetzt gerade live dabei sind, also heute am 22. Januar 2019 um 19.34 Uhr und 35 Sekunden, Rainer, war das Band ab. Ja, die hören dich halt ein bisschen ja, telefonisch, weil ich habe hier natürlich auch noch ein bisschen Hardware-Magie und Software-Routing-Magie veranstaltet, damit ich mein Smartphone hier quasi an meinen Mac als Headset. Es ist eine komplizierte Geschichte. Wir wollen über Fotografie reden.
Das wollen wir, ja. Ich bin gerade noch parallel dabei, das Ganze zu vertwittern, weil trotz des winzigen Internets habe ich ja noch ein ganz kleines bisschen eine Möglichkeit hier irgendwie.
Ja, ein bisschen Wi-Fi also, hast du noch vom Nachbarhaus, hast du erzählt. Aber Twitter ist eine ist ganz gute. Krass. Twitter ist ein ganz guter Hinweis. Man kann ja hier mitmachen, ne, Chris?
Ja, man kann hier live mitmachen und zwar, wenn bei euch heute auf dem, jetzt muss ich aufpassen, ich bin ja schon wieder 12 Stunden voraus, bei mir ist es schon Mittwoch, aber eigentlich ist es ja Dienstag, der 22. Januar und wer das jetzt auf dem Kalender stehen hat, der darf live Fragen reinwerfen und zwar in den Slack auf den Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Und der Livestream läuft heute allerdings als Notversion. Also wer das jetzt nicht hört, es ist völlig sinnlos, das jetzt noch zu versuchen. Während ich hier in Neuseeland bin, hat der Boris einen Emergency-Livestream aufgesetzt.
nsonic.de/hs.
Da spricht man dann irgendwie im Slack mit und so.
Genau. Den haben wir die nächsten Tage, solange du unterwegs bist, läuft das über meinen Link. Ganz genau. Ja, wunderschön. Ja, wir gucken auch mal, sollte die Sendung abrupt zu Ende sein, nach 10, 20, 30 Minuten, dann ist einfach die Verbindung abgekackt und dann haben wir es einfach abgebrochen, aber so lange ziehen wir das irgendwie durch.
Wir tun es so weit wir kommen.
Richtig. Wir haben übrigens auch ein schönes Delay, also wundert euch nicht, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen ins Wort fallen. Das gehört einfach mal dazu, das ist Abenteuer pur. Das ist das Feeling, als ob man mit seinem VW-Bulli einfach mal mit dem Zelt in die Wildnis fährt und heute noch nicht weiß, wo man morgen frühstückt.
Können wir die Sendung bitte anfangen, Boris?
So, wir haben einen schönen Nachtrag von Detlef. Es geht um die 18% Graugeschichte und wo das wohl herkommt. Das hat unter anderem Detlef, es gab noch zwei, drei andere Meldungen, tut mir leid, dass ich mir jetzt nicht gemerkt habe, von wem. Er schreibt, also fragt auch, sind die 18% nicht einfach der gemittelte Wert der Oberflächenhelligkeit einer Vielzahl typischer Fotomotive? Darüber hinaus stimmt der Wert etwa mit der menschlichen Hautfarbe, wobei er sagt hellhäutige Personen, sowie mit pflanzlichen Landschaftsgrün überein. Ich glaube mich auch daran erinnern zu können, schreibt er, dass in einem Buch ein Experiment erläutert wurde, bei dem erst 100, dann 1000, dann noch viel mehr Fotos miteinander verrechnet wurden, dass am Ende eine fast homogene graue Suppe dabei herauskam, also eine graue Fläche. Und dieser Grauwert entsprach ungefähr diesen 18%. Ich glaube, das war ein Buch von Gary Friedman, schreibt er.
Also, da sind ein paar Sachen drin. Also zum Beispiel mit der menschlichen Hautfarbe, das entspricht tatsächlich nur sehr, sehr ungefähr. Nämlich bei uns kaukasisch-weißen ist das tatsächlich daneben, eine ganze Blendenstufe daneben. bei den meisten Leuten. Aber das, also bei mir wäre das jetzt schon wieder näher an der Helligkeit der Graukarte dran, weil ich hier gerade die letzten Wochen sehr viel Sonne abbekommen habe. Mhm. Also es ändert sich. Es ist halt, darauf kann man es nicht festlegen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so. Ich glaube dass ja tatsächlich, dass es irgendwo aus einer mathematischen Geschichte kommt und nicht aus einer empirischen Geschichte.
Ja, schauen wir mal, was ihr noch so findet da draußen. Wir können ja auch nicht alles wissen. Aber ansonsten reicht auch das Wissen darum, dass es ungefähr 18% sind und dass das auf dem Histogramm in der Mitte genau der Hälfte entspricht. Und damit kommt man ganz gut klar.
Ja, kommt man.
Apropos klarkommen, wie kommst du denn in Neuseeland klar?
Oh, so prima, dass ich hier, glaube ich, gar nicht mehr weg möchte. Das ist so schön hier. Wobei sind da schon so ein paar Dinge. Also es fällt einem natürlich so das eine oder andere auf, wenn man hier ist, was anders ist oder was lustig oder seltsam ist. Das Erste, was einem natürlich hier auffällt, ist, dass Englisch klingt anders. Die Kiwis, also so nennen sich die Neuseeländer nennen sich Kiwis, so wie die Frucht, aber auch so wie der Vogel hier, der Kiwi-Vogel, der übrigens, glaube ich, gar nicht mehr so häufig ist. Also der wird auch sehr bedroht durch einige eingeschleppte Tierarten, unter anderem das Possum, das ein Beuteltier ist, was hier ja fremd ist, aber zu Millionen auf der Insel vertreten ist und irgendwie ziemlich viel wegfrisst. Und das ist irgendwie nicht gut. Aber das Englisch ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Und ich habe so ein paar Tage gebraucht, bis ich das so richtig gerade gehabt habe. Und wer das mal hören möchte, im Moment ist, hat der Boris mich gerade angetickert. Ah, okay, ich verstehe. Ich rufe dann den Boris nochmal an.
Kurze technische Probleme. Bleiben Sie in der Leitung. Wir versuchen, den Außenkorrespondent Chris Marquardt wieder in die Leitung zu bekommen.
Jetzt
höre ich ihn wieder.
Ja, ich erzähle mal weiter. Also du schneidest das nachher einfach zusammen.
Na klar.
Ich bin über ein Video gestolpert, und zwar ein Tag im Leben einer neuseeländischen Polizeifotografin, wo die einfach erzählt, also hier in Auckland, das ist oben im Norden, und die erzählt einfach über ihren Alltag, was sie so tut und wie das abgeht, und da ist eine Kamera mitgefahren, und sie erzählt das halt mit diesem Kiwi-Akzent, und das ist total cool, weil es hat zum einen mit Fotografie zu tun und zum anderen eben mit Neuseeland, und das verlinken wir natürlich, das Video, das ist ganz cool. Was noch so aufgefallen ist, wenn du hier als Tourist unterwegs bist, dann bist du ja auch manchmal so an Ecken, wo du bei uns zu Hause vielleicht nicht immer eine öffentliche Toilette vermuten würdest. In Neuseeland sind die überall. Es ist, glaube ich, so bisher, auf allen meinen Reisen, ist das Land mit der besten öffentlichen Toiletteninfrastruktur. Es ist unglaublich. An jeder Ecke und ausgeschildert und sauber und in guten Schuss und mit Klopapier meistens und überhaupt. Also es ist irgendwie eine Wonne, wenn man da unterwegs ist. Noch ein Ding, was die Neuseeländer total gerne tun. Also wir sind ja hier einmal durch die Bank weg in Bed and Breakfasts untergebracht, und da kommst du dann rein, und dann ist in der Regel ist da irgendwie eine Mikrowelle und vielleicht noch ein Herd und ein Kühlschrank, weil du hast ja irgendwie eine Kühltasche mit Sachen dabei, damit du dir irgendwie ein Frühstück machen kannst oder dich sonst wie versorgen kannst. Mhm. Und in diesem Kühlschrank steht immer eine Milch. Meistens ist es tatsächlich so eine Kännchenmilch oder manchmal auch so eine richtige Literflasche Milch. Aber du wirst hier immer mit Milch willkommen geheißen, damit du dir, wenn du ankommst, erstmal einen Tee oder einen Kaffee machen kannst. Neuseeland ist ja sehr britisch geprägt. Das heißt, die Milch im Kühlschrank ist bisher tatsächlich überall, wurden wir mit einer Milch begrüßt. Das ist unglaublich.
Immer einen Tropfen Milch ins heiße Wasser geben. Ja, ja.
Ja, ist unglaublich, ja. Okay. Was ist noch anders? Also, ich meine, klar, die Vegetation hier ist einfach groß und also groß und wild teilweise. Es gibt auch noch einige Ecken, wo so der Original, der alte Busch noch existiert. Wo das besonders auffällt, ist, wenn man so teilweise dann durch so weite Täler fährt und da stehen dann in den Feldern, an den Rändern stehen Bäume und diese Bäume, die sind hier halt irgendwie alle groß. Also du kommst hier echt an Ecken vorbei und denkst, boah, das ist ja der Hammer. Also wenn du Hobbit gesehen hast, der Baum an diesem Partyplatz, ne, wo die ihre Feier da machen.
Ja, zum Beispiel. Ja, ja.
Das ist halt ein echter Baum, der da steht und das ist ein Riesenteil. Und so sind die da ganz oft. Das ist völlig normal hier. Du findest überall riesige Bäume. Das ist
cool.
So wunderschön, was hier an Bäumen rumsteht.
Sind das dann auch tatsächlich sehr alte Bäume oder sind das einfach nur schnell wachsende Bäume? Weißt du das?
Die dürften, also zum Teil dürften die recht alt sein, aber viele von den Bäumen, also hier wächst alles viel, viel schneller. Klar, mit dem hier ist es also speziell hier an der Westküste ist es auch sehr, sehr grün. Das ist also eh schon bisher überall grün gewesen, aber hier ist es noch grüner. Das merken wir jetzt gerade, weil wir sind gestern hier an die, also gestern waren wir noch an der Golden Bay, das ist auf der Südinsel ganz im Norden.
Mhm.
Und haben da schöne Wanderungen gemacht, zum Beispiel im Abel Tasman National Park. Da kannst du dich so mit dem Wassertaxi irgendwie, kannst du dich da ein paar Stunden hochschippern lassen und dann wanderst du das wieder runter. Also das ist echt ganz cool organisiert hier. Und sind jetzt an die Westküste gefahren, in die Nähe von Westport. Genau, Nähe von Westport und sind hier auf einem Farmstay. Erkläre ich gleich noch kurz, was das ist. Aber auf jeden Fall, es hat hier über Nacht dann schon mal geregnet. Also es ist jetzt, nachdem wir ja auch in Napier so ein bisschen Regen hatten, haben wir seither aber wieder nur super Wetter gehabt. Aber hier im Westen ist es so grün und das hat natürlich einen Grund, weil hier auch ein bisschen Wasser runterkommt. Mhm. Ab und zu mal. Genau, was man noch viel sieht hier, mehr als zu Hause, sind Oldtimer. Alte Autos.
Okay.
Ich weiß noch nicht genau warum. Vielleicht sind die, kann dir vielleicht mal einer erklären, vielleicht sind die irgendwie besonders günstig zu versichern oder die rosten hier nicht, weil sie hier kein Salz auf die Straße machen. Ich rate jetzt nur.
Aber das ist, es wird ja nicht sein wie in Kuba, wo einfach durch den mangelnden Import einfach nichts anderes gekommen ist und man dann improvisiert hat. Ich meine, der Zugang zu Fahrzeugen ist ja da.
Nee, also. Autos gibt's hier, moderne gibt's hier genug. Sind viele, viele Asiaten hier. Du findest relativ wenig deutsche Autos. Aber so richtige Oldtimer, die so, was weiß ich, also wirklich alte Sachen, aber auch so alte Straßenkreuzer, aber wirkliche Oldtimer, die, was weiß ich, von 1920, 30 sind oder so. Mhm. Gestern fuhr ein Rolls-Royce an uns vorbei, auch ein alter, das war, irgendwie ist das, es ist schön anzusehen. Die stehen dann teilweise auch einfach vor den Häusern.
Das sind ja coole Fotomotive.
Also, die sind immer noch, manche stehen auch völlig verrostet irgendwo in Gärten und sonst wo rum. Schilder sind interessant, weil es gibt hier tatsächlich Schilder, die dich vor Glatteis warnen.
Oho.
Also so schleuderndes Auto, Vorsicht, wenn Glatteis. Ich glaube aber, dass Glatteis hier wirklich ganz selten passiert. Also es gibt wohl in einigen Ecken, zumindest da, wo wir bisher waren, je südlicher wir gehen, desto näher kommen wir an den Südpol hier auf der Südhalbkugel. Also es wird ja wieder kühler, wenn wir weiter in den Süden fahren. Aber zumindest bisher war es so, auf unsere Frage, wie ist denn hier der Winter, dann hieß es immer, ja, Schnee haben wir keinen und wenn es mal ein bisschen raureif gibt, dann ist der spätestens morgens ab 9 wieder weg oder so.
Ja, nicht schlecht.
Übrigens, Sommer, Winter ist hier auch tatsächlich, also Sommer ist hier jetzt, also während wir sagen Winter, sagen die hier Sommer, also die warme Jahreszeit hier wird auch Sommer genannt. Das ist also jetzt nicht der Winter hier, sondern der Sommer. Und jetzt sind wir auf dem Farmstay. Jetzt haben wir also hier ein Bed and Breakfast auf einer kleinen Farm.
Also Farmstay, ist das sowas wie übernachten auf dem Bauernhof, oder?
Sowas in die Richtung, genau. Also das ist jetzt auch Bed and Breakfast. Wir haben hier eine richtig schöne Ferienwohnung. Die ist echt geil ausgestattet mit allem, was du dir vorstellen kannst. Und da sind wir jetzt 3 Nächte. Und da nebenan ist ein Feld, da sind Schafe und da stehen ein paar Alpakas rum.
Oh.
Und außerdem ist vor der Türe ist ein Teich und da sind irgendwie Enten, die da so unterwegs sind.
Alpakas machen ja immer eher dann, so.
Alpakas machen gar nichts.
Doch, die könnten machen.
Das kann schon sein. Also gestern Abend haben wir tatsächlich versucht, mal welche anzulocken. Die sind auch rübergekommen, waren dann aber ein bisschen angepisst, dass wir ihnen nichts gegeben haben. Heute bringen wir mal ein paar Karotten mit. Schauen wir mal. Ist ja, also das ist jetzt vor allem für Moni ist das hier cool, weil die hat ja ganz viel Interesse an so Fasern, Wolle und so Zeug. Und Alpakas machen ja sehr weiche Fasern.
Wenn die Alpakas wüssten, wer Moni ist, würden die da nicht ruhig stehen bleiben.
Ja, das mit dem Schafescheren haben wir schon hinter uns.
Ja, hat's erzählt. Jetzt sind Alpakas dran.
Ja. Naja, ich habe mir schon überlegt, wie das mechanisch gehen soll, weil das ein Alpaka ist ja deutlich größer als ein Schaf. Wie schert man einen Alpaka?
Nun ja.
Was ja auch gibt, sind Wekas. Der Weka ist ein bräunlicher Vogel, so Körper so groß wie zwei Fäuste ungefähr nebeneinander.
Mhm.
Und der ist relativ bodennah. Ich weiß gar nicht, ob der Weka fliegen kann. Also schreibt sich W-E-K-A. Also ich habe die bisher nur gesehen auf dem Boden. Wir haben die unterwegs auf unserer Wanderung im Abel-Tasman National Park haben wir welche gesehen, die da hatte gerade einer von einem Touristen irgendwie die Boxershorts geklaut, während der im Wasser war. Also Wekas sind also und wir wurden auch gewarnt, dass wir hier bitteschön möglichst die Türe zulassen müssen. Also wir haben vorne hier so eine große Balkontüre, so eine gläserne. Und wenn wir die aufmachen, dann meinte der Vermieter hier, dann könnte es schon mal sein, dass uns irgendwie ein Waker reinlatscht und sich umguckt. Also die sind sehr, sehr zutraulich und sehr neugierig.
Also der Slack ergänzt schon, Jochen sagt, laut Wikipedia können die nicht fliegen.
Ja, das dachte ich mir. Also ich habe bisher tatsächlich die nur in Bodennähe gesehen. Es gibt übrigens immer noch die Bilder, also wir werfen regelmäßig Bilder online, wir verlinken es mal noch in den Shownotes, das ist tfttf.com/nzfotos, da könnt ihr,
Fotos mit PH,
wenn die Shownoters das mitmachen, P-H-O-T-O-S, nzphotos, tfttf.com davor, ich versuche gerade mal das WLAN dazu zu, über das WLAN zu überreden, dass es hier mir auch links in die Shownoter Dingens reinkippen lässt. Ich glaube, ich werfe die einfach mal hier bei den Shownotern.
Einfach bei den Shownotern in Slack. Slack.
Das wird auch funktionieren. Ja, das wird schon. Irgendwie funktioniert das schon.
Außerdem,
das war's erstmal aus Neuseeland.
Wir haben jetzt noch,
ich wollte nur sagen, wir haben jetzt noch bis zum 11. Februar sind wir noch hier. Dann fliegen wir wieder zurück. Mal schauen, was da noch kommt. Also da gibt's mit Sicherheit noch die eine oder andere Sache zu berichten.
Der David hatte noch gefragt, wie du dich oder wie ihr euch dort vor Ort fortbewegt. Habt ihr euch ein Auto gemietet und wenn ja, was für eins?
Ja, wir haben uns ein Auto gemietet und zwar haben wir von einer lokalen, also von einer neuseeländischen Autovermietung, ich habe den Namen vergessen, irgendwas mit S, Snap heißen die, haben wir uns einen Toyota Corolla gemietet, mit dem wir jetzt unterwegs sind. Das ist handlich, da passt trotzdem noch genügend rein für zwei Personen und damit kommt es auch überall durch. Und es ist nicht so teuer wie jetzt irgendwie was Dickeres von Hertz oder Europcar oder sonst was.
Ja, ist doch cool. YouTube?
Jo.
Ja, ich bin gespannt. Wir haben ja noch ein paar Sendungen mit dir unterwegs, was da noch so kommt. Vor allen Dingen, vor welchen fotografischen Herausforderungen du dann vielleicht mal gestanden hast oder welches Motiv dich besonders erfreut hat.
Bin mal gespannt. Also wir kommen jetzt langsam so in die Gegenden der Südinsel, wo das mit dem Fotografieren tatsächlich wirklich interessant wird.
Mhm.
Also allein landschaftlich und so weiter. Wir haben gestern mal am Straßenrand angehalten. Also wir hatten ein Erlebnis gestern, das war sehr lustig. Da gab's die Kilkenny Bay oder so ähnlich Wir sind hier auf der Südinsel, fährst du relativ lange, bis du irgendwie wieder was siehst. Und dann sind wir durch so einen langen Canyon durchgefahren und so entlang eines Flusses. Und irgendwann war dann ein Schild. Da hier sind auch so diese Schilder für Sehenswürdigkeiten, sind ja auch irgendwie braun mit weißer Schrift. Und dann war da so ein braunes Schild und da war dann ein Symbol von einer Kamera, also eine Fotokamera mit 5 Kilometer als Angabe nebendran und wir schon so, da kommt ein Fotospot, mal schauen, ob die das auch ordentlich hinbekommen haben und sind dann also hingefahren und da war dann tatsächlich, nach 5 Kilometern kam dann tatsächlich eine Biegung in diesem Fluss, also war sehr hübsch und lag halt tief im Schatten irgendwo. Und da war dann auch so ein Parkplatz und eine Tafel mit ein bisschen Geschichte zu der Gegend und so. Und das war, an sich war das ganz hübsch, aber fotografisch fanden wir das relativ belanglos. Es war tatsächlich, ich sag mal so, also als Profi mit entsprechend geilen Weitwinkel und so kannst du da sicher tolle Sachen machen, aber wenn du so der Average Mensch bist, der halt sein Telefon rauszieht, dann ist es relativ schwierig, da ein ansprechendes Bild zu machen. Fanden wir interessant, weil irgendwie eine Minute später fuhren wir dann tatsächlich an einer Stelle vorbei, die einfach geil gewesen wäre zu fotografieren, aber da konntest du nicht anhalten. Mist.
Ja, so ist es ja immer, genau wie hier. Naja. Gut, dann schauen wir mal. Es gibt nämlich News. Sony hat Firmware-Updates angekündigt. Das heißt, wenn ihr eine A9, eine A7R3 oder eine A7III habt, dann haltet euch mal fest. Es gibt's noch nicht jetzt, aber es ist angekündigt für März bzw. April bzw. Sommer 2019. Aber ich glaube, es kommt ein bisschen was, worauf man sich freuen kann. Denn die A9 soll eine Version 5.0 bekommen, Firmware 5.0. Und da gibt es Realtime-Tracking für Objektverfolgung. Das wird optimiert und zwar soll der Autofokus dann Objekten folgen anhand von diversen Kriterien, von Eigenschaften im Bild. Dazu gehört die Farbe des anvisierten Motivs, was ich persönlich schon mal sehr spannend finde. Wenn man jetzt irgendwie, ja, zum Beispiel ein braunes Pferd von einer grünen Hecke hat, dann möchte man ja nicht irgendwie, dass zwischendurch einfach auf die Hecke scharf gestellt wird, nur weil da mehr Struktur ist. Wäre schön, wenn das funktioniert. Die anvisierte Entfernung wird berücksichtigt. Also ich nehme an, dass der Algorithmus dann berücksichtigt, dass das Motiv sich wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich plötzlich 10 Meter entfernt haben kann. Muster werden berücksichtigt, die Helligkeit des Motivs und andere räumliche Informationen, steht geschrieben. Als Beispiel sei hier genannt, schreibt Sony, ein Fußball im Flug soll also getrackt werden können. Da bin ich mal sehr gespannt. Außerdem soll die A9 dann beiden Augen einer Person in Echtzeit folgen können. Man spricht da von einer integrierten KI. Heutzutage ist ja überall KI drin. Ne? Künstliche Intelligenz baut man heute überall ein. Muss man haben. Die Bildqualität soll sich verbessert haben. Sie sprechen da von der generellen Farbwiedergabe und nennen als Beispiel Farbverläufe im Himmel. Also ohne Abstufung oder weniger Abstufung, weniger Probleme bei der Farbwiedergabe. Und der Weißabgleich-Algorithmus wurde weiterentwickelt. Da haben wir wieder das Thema mit unseren Workshops. Kameras reagieren unterschiedlich beim automatischen Weißabgleich auf das, was sie sehen. Und wie man sieht, wird das dann auch mal mit einem Firmware-Update geändert. Tja, außerdem ein Autofokus-Touchpad und das Touch-Tracking wird verbessert. Es gibt einen erweiterten Phasen-Autofokus, der jetzt bis Blende 16 funktioniert, also auch noch bei wenig Licht. Und dieser Fast-Hybrid-Autofokus, der soll bei Video noch weicher werden. Ja, also alles klingt alles extrem gut, würde ich alles sehr gerne mal ausprobieren, nur habe ich eben keine A9, um das zu testen. Das soll im März 2019 kommen. Und auch für die A9, dann im Sommer 2019, soll eine Version 6.0 kommen, die sich an Wildlife-Fotografen richtet. Da soll nämlich der Augenautofokus dann auch die Augen von Tieren zuverlässig erkennen. Das heißt, da werden sie wahrscheinlich das System das einfach trainiert.
Das finde ich
haben.
Ja spannend. Also bei Tieren finde ich das spannend, weil das ist ja tatsächlich so eine Geschichte, die ist, die ist ja extrem vielfältig. Bei Menschen Richtig. Kannst du das einigermaßen mittlerweile abfangen, aber bei Tieren, jedes Tierauge sieht anders aus, die Umgebung, das weißt du bei Pferden. Ich habe gestern einem Alpaka tief ins Auge geschaut, also das ist alles sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, vor allen Dingen auch, es gibt Hunde, da kannst du als Mensch kaum die Augen sehen. Ich bin gespannt, was der Automat dann dazu sagt. Ich denke, zaubern wird der auch nicht.
Ich glaube, so ein irischer Schäferhund, den kannst du, oder wie auch immer die heißen, die mit den Haaren vor den Augen, die kann der dann auch nicht, da bin ich mir sehr sicher.
Ja, vielleicht nimmt er dann die Nase stattdessen, wir wissen es nicht. Also das kommt dann im Sommer 2019, dabei sind auch Intervallaufnahmen für Zeitraffer. Ich weiß nicht, ob es die vorher nicht gab in der A9 oder ob sie die erweitert haben. Dann soll es für die A7-3 und die A7R3 die Version 3.0 der Firmware geben im April 2019. Auch da reden wir vom Realtime-Augen-Autofokus, Augenfokus, der verbessert wurde. Und Intervall für Zeitraffer ist dann zwischen 1 und 60 Sekunden für bis zu 9.999 Fotos. Also knapp 10.000 Fotos mit einem Intervall zwischen einer Sekunde und einer Minute. Das ist doch gar nicht schlecht. Also Sony baut nicht nur Kameras und wirft so gefühlt im Monatsrhythmus neue Kameras auf den Markt, sondern sie kümmern sich auch um das, was sie da haben. Ja, bin mal sehr gespannt. Schauen wir mal, ob es da noch eine Newsmeldung für gibt, wenn es denn soweit ist. Bis März und April ist ja noch ein bisschen hin, bis Sommer erst recht. Ja, ansonsten bin ich mal gespannt, ob wir aus der Community ein bisschen Feedback kriegen, wenn ihr so eine Kamera habt. Vielleicht schreibt ihr mal hier zur Folge auf happyshooting.de, Folge 592, wenn ihr eine A9 oder A7 III, A7 R3 habt, ob bei den genannten Punkten tatsächlich Probleme bei euch schon aufgetreten sind, wo ihr euch Verbesserungen auch wünscht in dieser Richtung. Ich suche immer noch nach einer Kamera mit dem geilsten Autofokus für Pferde zum Beispiel. Na, schauen wir mal. Schauen können wir auch hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, denn wir werden wieder unterstützt von enjoyyourcamera.com. Das kleine Geschäft in Hannover, was gar nicht mehr so klein ist. Ich habe da neulich was bestellt. Es war quasi schneller als Amazon hier. Echt geil. Da kriegt ihr Zeug für euer fotografisches Hobby und alles drumherum. Ja, ich habe mir so ein Ladegerät bestellt. Ganz nett. Darum soll es aber heute nicht gehen. Heute soll es gehen um Spekular. Specular? Der ist mit K geschrieben. Spekular. Weiß nicht, wie es schmeckt. Ich habe es nicht angebissen. Wir reden hier von Stableuchten. Und zwar sind hier in diesem Starter-Set 4 Stableuchten mit drin. Die sollen jeweils 1500 Lumen Lichtleistung bringen. Das ist schon ganz ordentlich. Und das Besondere an diesem System ist, die sind im Prinzip alle lose. Die liegen so einzeln in der Verpackung drin. Und da fragt man sich, wie kommt da jetzt Strom dran? Und ganz einfach, an einer dieser Leuchten ist Strom dran. Das ist auch ein Ausschalter. Und dann gibt es solche Kunststoffverbinder, die sich in verschiedenen Winkeln einstellen lassen. Die rasten mit so Zähnen ein und dann mit Zähnen. Und dann kann man die eben in 90 Grad zum Beispiel bei diesem Viererpack ganz praktisch einstellen. Und dann kann man aus diesen 4 Stäben und diesen Verbindern dann ein Quadrat zusammenstecken. Und dann leuchtet ein Quadrat. Oder man macht den Winkel spitzer und steckt sich dann ein Dreieck daraus zusammen. Oder man kauft noch mehr von diesen Stäben und es gibt auch noch andere Verbinder und baut sich dann einen Stern mit ganz vielen Leuchten. Also das System ist noch erweiterbar und sehr modular. Und ist ein interessantes Teil. Ich habe hier so ein Teil zur Ansicht bekommen. Leider konnte ich es nicht einschalten. Es war nämlich ein defekter Rückläufer. Das heißt, zum einen war da der Stecker kein Euro-Stecker. Da passte hier nicht in die Steckdose. Das hätte ich noch mit einem Adapter lösen können.
Das ist aber schade.
Ja, der eine Verbinder war gebrochen. Ich nehme an, deswegen war das ein Rückläufer. Vielleicht kriege ich noch mal eins, was ich direkt mal anschließen und ein paar Fotos mitmachen kann. Aber auch so ist klar, ich kenne solche LED-Leuchten. Das ist schon eine interessante Sache. Also
Ich finde das vor allem deshalb interessant, weil du kannst ja tatsächlich, wenn du ganz bestimmte Arten von Schattenverläufen oder ganz bestimmte Arten von Catchlights haben willst, kannst du die dir jetzt damit quasi einfach zusammenstecken.
Richtig. Also bei der Porträtfotografie stelle ich mir das ganz interessant vor, zum Beispiel so ein Quadrat zu machen statt ein Ringlicht. und dann eben jemanden da durchschauen zu lassen, dann hast du eben kein rundes Catchlight, ne? Dann hast du halt so ein was Eckiges, was sich dann im Auge ja ein bisschen biegt, weil die Augenoberfläche ja rund ist. Oder eben so einen Stern zusammenbauen, genau. Oder in der Produktfotografie zum Beispiel, wenn ich dann irgendwas von oben beleuchte, das ist ja auch, hat ja eine relative Länge, das ist ein ziemlich großes leuchtendes Quadrat. Und das ist ja sozusagen, ich konnte es jetzt nicht ausprobieren, aber wenn ich vier Stableuchten im Viereck anordne, dann ist das schattenfrei ausgeleuchtet. Und das stelle ich mir so für Porträtdinger und so ein paar Catchlights auf Schmuck eigentlich sehr, sehr spannend vor. Also ist mit Sicherheit sehr vielseitig einzusetzen, finde ich sehr spannend, das System. Ich weiß nicht, ob das mal aus dem Kickstarter hervorgegangen ist, das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Ja, aber mit Sicherheit mal einen Blick wert. Findet ihr bei Enjoy Your Camera Spekular, verlinken wir natürlich hier auch in den Shownotes. Und ihr kriegt natürlich beim Einkauf mit unserem Code HappyShooting2019 auch 5% Rabatt auf jede Bestellung, auch wenn es kein Spekular ist. Ne? So soll es sein. Ja, also dafür bedanken wir uns ganz recht herzlich, dass Enjoy Your Camera das an euch weitergibt. Da haben wir wirklich für gekämpft für euch. Das finden wir toll, dass ihr das nochmal gemacht haben. Und wir bedanken uns recht herzlich für die Unterstützung, dass ihr diesen Podcast hier so lange schon so fleißig unterstützt. Ja, coole Sachen da.
Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Leon. Der Leon hat uns was geschrieben. Hey ihr beiden und hallo Community. Ich bin gerade auf jemanden gestoßen, der sich einem sehr interessanten und bis jetzt wahrscheinlich noch einzigartigen Projekt widmet. Er nutzt Drohnen für seine fotografische Arbeit, aber natürlich nicht so, wie man jetzt wahrscheinlich denkt. Er nutzt sie nicht als fliegende Kamera, was in der heutigen Zeit ja nichts Neues mehr ist, sondern als fliegendes Studiolicht. Er beleuchtet damit auch keine Models, sondern ganze Landschaften, insbesondere Bergformationen. Das Ganze sieht anschließend wirklich surreal aus und ich bin nachhaltig beeindruckt, aber seht selbst. Ja, und dann ist hier ein Link zu einem YouTube-Video, das packen wir einfach mal in die Shownotes. Ich hab's mir nicht angucken können wegen der schlechten Leitung, aber vielleicht hast du ja mal einen Blick reingeworfen.
Ja, wir haben da schon eine Weile liegen hier. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also stell dir einfach mal vor, Klostergeister nachts draußen und dann halt Light Painting, also Langzeitbelichtung machen und dann ja, einfach...
Da kennen wir das, dass die Verrückten mit Blitzen rumrennen und dann irgendwie die Kirche hell blitzen oder so.
Aber, ganz genau.
So ganze Bergformationen.
Und der macht das eben mit den Bergformationen. Das heißt, er hat an seiner Drohne einfach mal einen kräftigen Scheinwerfer dran. Er macht eine Langzeitbelichtung und dann fliegt er halt mal so das Panorama quasi ab. So über den See rüber fotografieren und im Hintergrund die Berge, also jetzt nicht irgendwie zig Kilometer weit weg, er ist schon nah dran. Ja, und dann fliegt er das so ab und setzt da Lichtakzente oder leuchtet das alles flächig aus. Das ist recht beeindruckend und in dem Video erzählt er auch von den Herausforderungen. Also er muss das natürlich machen, wenn es dunkel ist. Das erschwert natürlich entweder das Hinkommen oder eben man muss warten, bis es dunkel wird. Dann wird es in der Regel kalt, da wo er das macht, so in den Bergen. Und im Dunkeln mit einer Drohne fliegen, wer das schon mal versucht hat, das ist auch nicht so ganz trivial, weil die ganze Sensorik versagt da. Das heißt, er fliegt da, vermute ich, einfach mal sehr frei mit dem Ding. Hat er sehr stark geübt, seine Drohne zu lenken. Und er crasht auch schon mal die ein oder andere. Also
ich hätte ja da noch so ein, zwei Verbesserungsvorschläge. Zum einen, wenn du so mit diesen Mavics fliegst, da hast du dann dieses möglicherweise dieses Litchi, wo du Kurse vorprogrammieren kannst. Also da könntest du tatsächlich vorher, also GPS tut auch nachts, das heißt, du könntest da tatsächlich vorher einen Kurs einprogrammieren und dann der Drohne sagen, flieg dahin, guck in die Richtung, warte 10 Sekunden, flieg dahin und so weiter. Und das zweite ist, Scheinwerfer, das ist, also Dauerlicht ist ja jetzt nicht so, also energiedicht wie jetzt so ein kleiner kräftiger Blitz. Also ich vermute, wenn der ein paar ordentliche Blitze da drunter hängen würde, könnte der für das gleiche Gewicht möglicherweise mehr Licht mitnehmen und könnte das noch ein bisschen optimieren. Nur so Gedanke zu dem Thema. Aber die Idee ist cool. Also ich gucke mir das, wenn ich dann mal wieder besseres Netz habe, auch nochmal gerne an.
Ist schon sehr beeindruckend, was er da tut. Jochen sagt, die Sensorik versagt, Fragezeichen. Ja, also ich habe zum Beispiel auch mal versucht, bei den Klostergeistern meine Drohne zu starten und die blickt zum Beispiel nach unten Also zusätzlich zum GPS schaut sie eben auch mit einer Kamera nach unten, um sich zu positionieren, um den Landeanflug zu machen und solche Geschichten.
Ja, aber das kannst du ja abschalten.
Ja, ja, musst du aber dann auch. Also er sagt dann einfach sehr schnell, es ist zu dunkel.
Also diese optische Positionierung ist ja nur so eine Mavic-Spezialität, glaube ich.
Genau. Ne, und diese ganze Kollisionswarnung, die über Kamerasensoren funktioniert und so, das geht halt alles im Dunkeln nicht. Ne? Naja, er lässt die eben auch schon dann und wann mal an die Wand fliegen. Also er hat da auch Verluste zu beklagen. Ja, schaut euch das mal an, ist ganz, ganz cool, das Video. Ja, was ich auch ganz spannend fand, war ein Lightroom-Tipp. Und zwar hatte der Thomas mal gefragt, ist schon eine Weile her, ich hatte das hier extra als Thema rausgenommen. Er fragte, mein Lightroom aktiviert beim Import von RAWs immer Objektivkorrekturen und chromatische Aberrationen entfernen. Bei Entwicklungseinstellung anwenden ist keine ausgewählt. Lightroom macht das nur bei einer meiner Kameras, der M10. Andere Leica und andere Hersteller sind davon nicht betroffen. Kann ich das irgendwie abstellen? Das nervt. Das heißt, Thomas möchte bei Lightroom importieren und möchte eben sagen, hier, wende mal bitte nichts an, hier, wenn ich das importiere. Ich will das nicht. Und da sagt man sich natürlich, ja, dann kannst du ja halt hier ein Importprofil anlegen. Also man legt sich halt ein Profil an mit den Dingen, die man eben haben will. Und da kann man ja auch bestimmte Dinge dann so einstellen, dass sie nicht aktiviert werden und das speichern, und das wäre doch eine Lösung. Und da geht der Stefan sogar noch einen Schritt weiter und schreibt, da hat er nämlich schon gleich die Antwort gegeben, das liegt an den Voreinstellungen, die je nach Konfiguration an Seriennummer und oder an ISO-Wert des Bildes bestimmt sind. Das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Wird gleich klar, was er damit meint. Um das einzustellen, gehst du wie folgt vor. Bearbeiten eines Bildes im Entwickelmodus, also Lightroom entwickeln, ein Bild bearbeiten, ein Bild von dieser Kamera wohlgemerkt. So, dass alle Einstellungen gesetzt sind, die du als Standard haben möchtest, dabei nur die Einstellungen ändern, die wirklich in den Standard rein sollen. Dann im Entwickeln-Modus die Taste Alt gedrückt halten, der Button zurücksetzen hat nun den Text Standard festlegen. Dort bei gedrückter Alt-Taste draufklicken. Mit dem Verfahren habe ich mir per Default Objektivkorrekturen und Kamerakalibrierung auf Standard eingestellt. Letzteres erzeugt bei meiner Canon 70D ein etwas kontrastreicheres und meines Erachtens besseres Ausgangsbild im Vergleich zu Adobe Standard. Ja, und der Witz ist dabei, dass man sich so Standards anlegen kann für Kameras. Das heißt, dieser Standard ist gespeichert für diese Kamera, nicht für eine andere Kamera. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe es jetzt noch nicht nachvollziehen können, weil ich das Problem nicht hatte, auch an bestimmten ISO-Werten. Ich weiß nicht genau, wo Lightroom das unterscheidet, so wo er irgendwie die Grenze zwischen Low- und High-ISO zählt, weil ich glaube, er speichert sich das nicht für jeden ISO-Wert. Aber das finde ich interessant. Also man kann sich in Lightroom Standardentwicklung für die Kamera hinterlegen. Wusstest du das?
Ja, das wusste ich.
Verdammt.
Das hatte ich auch mal gemacht, aber... Dann war es mir irgendwie zu doof, weil dann kam eine neue Kamera. Ich hab das mittlerweile tatsächlich nicht mehr pro Kamera, sondern generell gelöst. Bei mir sind auch selten Entwicklungsvoreinstellungen drin, also dass ich, was weiß ich, mal per Default an den Kontrasten oder an der Entrauschung zupfen möchte. Das kannst du sogar noch ISO-spezifisch machen. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte bei einer hohen ISO anders entrauschen als bei einer niedrigen ISO. Hat sich aber alles als ziemlich umständlich und vor allem als fehleranfällig erwiesen, wenn du da mal einen Kamerawechsel hast und das nicht wieder alles neu programmierst und so. Deshalb mache ich das nicht mehr, aber es geht, ja, kannst du machen, doch.
Echt spannend. Ich dachte immer, dass dieser Standard eben einfach für alles gilt und habe dann die Finger davon gelassen. Aber nee,
diese Sachen, die bei mir bei jedem Import passieren, sind mittlerweile eher so Geschichten wie Metadaten. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt für Neuseeland hier, habe ich mir ein Metadata-Preset eingerichtet, was ja zum Beispiel, also meine üblichen Kontaktdaten und so Sachen drin hat, aber auch die Schlüsselwörter, Keywords, Neuseeland und, was hier alles dazugehört. Damit ich dann bei jedem Import automatisch gleich die richtigen Standard-Keywords drin habe und die, das mache ich dann so für Reisen oder für Events mache ich das immer so, weil dann sind die tatsächlich immer alle schon mal so grundgetaggt und das macht's einfacher und das vergisst man dann auch nicht. Man muss nur hinterher das Metadata-Preset wieder rausnehmen, sonst hast du plötzlich Bilder mit Neuseeland getaggt, die du gar nicht mit Neuseeland taggen möchtest.
Ja, das ist, da wären wir wohl bei dem Wunsch, dass alle Kameras einfach standardmäßig GPS an Bord hätten und das alles automatisch. Aber gut, einige Kameras tun das ja schon.
Jo.
Auch zu Lightroom ist eine Frage zu den ICC-Profilen. Und blöderweise habe ich mir jetzt den Namen nicht dazu geschrieben, aber der Hörer wird wissen, dass er gemeint ist. Hallo Chris, hallo Boris. Habe gerade einige Kalender als Weihnachtsgeschenke fertig gemacht und bin dabei auf folgendes Problem gestoßen. Alle 24 ICC-Profile von Saal digital runtergeladen, mit Rechtsklick installieren, dann auch auf einem Windows 7 Pro 64-Bit installiert. Die Profile erscheinen dann, wie sich's für Windows-PC gehört, alle 24 vollzählig versammelt im Verzeichnis und so weiter. Hast du nicht gesehen? Also Windows System 32 und so weiter. Im Windows-Kontrollzentrum sind auch alle Saal digital ICC-Profile versammelt. Aber Lightroom sieht lediglich 11 Stück. Gibt's da einen Trick? Dummerweise ist das, was ich brauche, auch nicht dabei, nämlich das Saal Digital Premium Papier 07-14. Und da habe ich so gedacht, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ich bin da mal auf die Saal Digital Seite gegangen und habe mir mal die ganzen Profile runtergeladen. Und hier bei mir auf Mac mal genau dieses eine, dieses Saal Digital Premium Papier 0714, habe das mir mal installiert am Mac und habe mal geguckt, was Lightroom sagt. Lightroom sagt gar nichts, ist nämlich nicht mehr da. Habe ich mir das Profil mal angeguckt, das ist ein CMYK-Profil. Und Lightroom, hatte ich mal im Hinterkopf, macht nur RGB-Profile. Und dem ist denn auch ganz offensichtlich so. Dann dachte ich mir, aber Moment, es gab mal ein Lightroom-Update, dass dann auch CMYK-Profile gehen. Und das hatte ich sogar mal ausprobiert für einen ganz speziellen Fall, wo ich das auch mal brauchte. Da hatte ich für eine Kundin ein Bild aufbereitet, was gedruckt werden sollte bei Flyer-Alarm. Und das ist CMYK und das wollte ich gerne vorher sehen. Und das hatte auch funktioniert. Das war schon eine Weile her. Und nun geht das nicht mehr. Ja, dann habe ich mal ein bisschen gesucht und tatsächlich ist das so. Lightroom konnte erst kein CMYK, dann gab es ein Update, dass es im Softproof funktioniert hat und dann wurde das wieder entfernt. Man sagt, weil es wohl zu fehlerhaften Darstellungen gekommen ist, also sprich die Unterstützung war wohl nicht ganz so korrekt. Ja, also liebe Lightroom-Fans, CMYK, schlechte
Karte. Aber mich wundert das. Mich wundert das ja, weil Lightroom hat ja unten drunter viel der Engine, die auch Photoshop benutzt. Und in Photoshop gehen CMYK-Profile. Also das wäre halt der Ausweg dann oder der Umweg, dass man das Softproofing halt in Photoshop macht. Aber ich finde das interessant, dass sie das in Lightroom nicht hinbekommen haben. Also ist so ein bisschen ärgerlich, weil damit bleibt dir halt tatsächlich so, wenn du nur Lightroom benutzt, ein gewisser Teil deines Farbmanagements vorenthalten. Ne? Das ist doof.
Ich verstehe das auch nicht so ganz. Also vielleicht ist eben doch nicht so viel Photoshop drunter, wie wir glauben. Ich weiß es nicht. Also wenn sie es wieder rausgenommen haben, dann kann es ja auch nicht sein, dass das irgendwas Politisches ist oder so. Ja, sehr merkwürdig. Ist jedenfalls nicht und ist auch offensichtlich in den aktuellen Lightroom CC-Versionen nicht drinne. Tja, Pech gehabt. Kenne ich aber auch jetzt keine Lösung dazu. Also wenn das ein CMYK-Profil ist, weil der Druck nun mal CMYK funktioniert, dann hilft wahrscheinlich tatsächlich nur ein Export und das Ganze in Photoshop oder in Affinity Photo oder ähnliches zu packen und sich dann da einen Proof zu generieren. Anders wüsste ich dann jetzt auch nicht.
Nun ja. Ich habe einen kleinen Videotipp. Der ist mir vor einigen Wochen schon, ich glaube sogar schon über einen Monat oder so, ist der mir reingeflattert, aber ich dachte, ich bringe ihn trotzdem noch, weil er dann doch sehr zeitlos ist. Und zwar geht es um Wetplate-Fotografie, also die Collodion-Fotografie, der alte Prozess von 1850. Und das machen ja heute wieder einige Fotografen, also die Nassplatte, auch Tintype genannt, wo dann auf so eine polierte Metallplatte dieses Collodion aufgetragen wird und dann wird das sensibilisiert mit Silber und wird dann eben lichtsensibel und dann muss man diese Platte auch nass belichten Und das heißt, man hat quasi, man geht vom Labor direkt zur Kamera, dann belichtet man das Bild mit sehr viel UV-Licht, weil das ist tatsächlich ja nur für UV und ein bisschen blau irgendwie empfindlich. Das heißt, das war das, wo man früher so 5 Minuten ruhig sitzen musste in der Sonne. Heute macht man das auch im Studio mit recht starken Blitzen, die dann irgendwie einiges an UV raushauen. Und dann muss man das wieder, während es noch nass ist, wieder zurück ins Labor tun. Und das ist alles mit sehr viel Schutzmaßnahmen versehen, weil man dann doch ein bisschen mit giftigem Zeug handhabt. Dieser Prozess ist, ja, der ist schon ganz schön cool. Der hat auch sehr geile Ergebnisse, wenn man den mal beherrscht. Und das, was ich hier verlinkt habe in den Shownotes, das ist ein Video, wo ein Fotograf diesen Prozess mal mit sehr, sehr, sehr starken Makroobjektiven dokumentiert hat. Also es ist keine wissenschaftliche Dokumentation, sondern eher was schön anzusehen, aber der ist dann tatsächlich so, auf Teile dieses Prozesses ist er dann so mit so einem Ultra-Makro-Objektiv rangegangen und hat davon ein Video geschossen. Mhm. Das hat eine sehr schöne, so eine sehr schöne haptische Qualität. Also man kann sich das richtig gut vorstellen, wenn man sich das anschaut. Das sind schöne Bilder, sieht gut aus, und der Link dazu, den findet ihr an den üblichen Stellen.
Waren nicht auch die Maori, die fotografiert wurden, wo dann die ganze Tätowierung,
das war auch Nassplatte, genau,
im Gesicht nicht zu sehen war? Das war auch Nassplatte, ne?
Diese Nassplatte. Das Projekt wollten wir eigentlich besuchen gehen, aber haben es nicht hinbekommen, weil die Ausstellung gerade nicht mehr läuft. Das ist ganz oben im Norden in so einem Maori-Gebiet. Letztes Mal haben wir nicht drüber gesprochen.
Vor ein paar Folgen hatten wir mal darüber gesprochen, dass jemand quasi die Bilder wiederholt hat mit modernem Equipment. Also immer jeweils einmal Nassplatte,
genau, also
einmal
du hast
modern. Und auf der modernen Version siehst du halt die Tätowierung, und auf der alten Fotografentechnik siehst du ihn halt ohne die Tätowierung, was ein ganz anderer Mensch ist.
Genau. Und das sind halt die Maori, die haben traditionell das sind die Ureinwohner hier, die haben traditionell eben diese Gesichtstätowierungen, und das Interessante war ja, dass dann diese Bilder teilweise auf diesen Nassplattenbildern, weil die diese Farbtöne nicht unterscheiden können, dann eben, du siehst dann Schwarz-Weiß-Bilder von einem ohne Tattoo und dann das Ganze gegenübergestellt mit einem Bild, wo dann diese Tattoo sichtbar sind. Das ist schon sehr, sehr interessant. Also leider ist das Projekt, wir haben den Fotografen tatsächlich auch angeschrieben, weil wir uns das anschauen wollten. Leider ist das Projekt derzeit unterwegs, beziehungsweise ist gerade nicht in Ausstellung, und der bringt das wohl in ein anderes Museum jetzt, und ich hoffe, dass das, also während wir hier sind, leider nicht mehr, aber ich hoffe, dass das dann trotzdem für andere irgendwie bald wieder sichtbar wird. Vielleicht ins große Te Papa Museum. Hoffen wir mal. Das wäre schon ganz cool.
Fand ich ein sehr spannendes Projekt.
Ja.
Jo, was übrigens auch spannend ist.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, denn wir werden auch wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eure Webseiten bauen könnt. Entweder mit dem Creator oder mit dem neuen Dolphin, der dann noch viel einfacher ist, wenn man schnell mal eine Webseite haben will. Zum Beispiel, um seine Ladenöffnungszeiten mal zu zeigen, kann ich ja jedem nur ans Herz legen, wenn ihr Öffnungszeiten habt. Mein Gott, dann klickt euch doch bitte mal eine eigene URL und setzt eure Suchbegriffe da rein, SEO, und eure Öffnungszeiten, dass man weiß, wann man hinkommen kann, oder eure aktuellen Angebote und sowas. Geht damit total easy, müsst ihr keine Angst davor haben, man muss nichts programmieren können und so, das ist einfach nur zusammenstellen und sieht dann auch noch gut aus. Finde ich schön. Und das dachte sich auch der Norbert, der hat uns nämlich geschrieben, der sagt, hier, hallo Chris, hat sogar die geschrieben, da ich regelmäßig und gerne euren Podcast höre, möchte ich mich heute auch mal zu Wort melden. Da ihr immer von Jimdo geschwärmt habt, blieb mir nichts anderes übrig, als es selbst einmal auszuprobieren. Da lacht er. Die Webadresse lautet wissenschaftsfotografie-lange.jimdo.com. Eure Meinung interessiert mich, und über das Weitersagen würde ich mich auch freuen. Liebe Grüße, Norbert. Ja, weitergesagt haben wir das. wissenschaftsfotografie-lange.jimdo.com. Das ist immer, wenn ihr eine kostenlose Seite macht, die bleibt kostenlos, keine Angst, aber die hat eben keinen eigenen Domainnamen. Tja, und wenn ich mir die Seite aufrufe, Dann habe ich erstmal ein großes Banner. Er möchte ja Feedback haben, ne? Ich erzähle erstmal, was ich sehe. Oben ein, ja, so ein Wasserhintergrund und Studio für wissenschaftliche Fotografie, so als Titel. Dann nochmal eine Überschrift, wissenschaftliche Fotografie und ein paar Bilder. Ich sehe hier einen Blütenkelch mit einer Biene, die da gerade drinne nach Nektar sucht. Ich sehe irgendeine Makroaufnahme, irgendwie von einer Blattzelle oder sowas. Und eine Nahaufnahme, Mikrofotografie schreibt er hier unten drunter. Ja, könnte ein Querschnitt von einem Blatt sein oder sowas. Und überall kann man eben weiterlesen, wenn man sich zu diesem Thema interessiert. Und dann gibt es eine Erklärung, wie das mit der Vermessung unter dem Mikroskop funktioniert. Also es geht richtig so ein bisschen ins Detail. Wirklich eigentlich ganz spannend gemacht. Er zeigt Bilder, er erklärt die Technik, er hat auch Videos drauf. Kontaktieren kann man ihn auch. Was ich sehr schön finde, ist ein Foto von ihm zu sehen. Schönes Porträtfoto von ihm. Das heißt, man weiß, mit wem man es hier zu tun hat. Sehr schön. Und auch kein überflüssiges Capture und sowas. Also das finde ich toll. Was mir nicht so schön gefällt, ist der Titel oben auf der Seite. Das ist dieses Studio für Wissen, also für Wiss.Fotografie. Ach, das ist also die Schriftart. Da kann man geteilter Meinung drüber sein, das ist Geschmackssache. Aber dann hat sie einen Schatten, der so nach unten rechts versetzt ist. Dann ist die Schrift selbst noch mit einem Farbverlauf versehen. So oben orange und dann in so ein lila, violett, in ein blau, um dann wieder in ein rot-orange unten rüber zu gehen. Ich finde, das ist so ein bisschen too much. Das ist so ein bisschen so, ist so ein bisschen 90er-Style.
Ist ein bisschen verspielt. Also ich sehe es jetzt leider nicht, weil mein WLAN hier komplett abgekackt ist, aber so wie du das erklärst, klingt mir das so ein bisschen nach, ja, das ist halt sehr, sehr verspielt und fühlt sich nicht wissenschaftlich an. Ich würde tatsächlich so als Schriftart was ganz Schlichtes verwenden und was halt eher so das, was eher Wissenschaft sagt und weniger bunte Spielwiese.
Richtig. Also das würde ich ganz klar empfehlen. Das geht, also das ist so kurz vor WordArt und das kommt in der Regel nicht so schön an. Also da würde ich tatsächlich eher etwas Grades nehmen oder wenn du selbst was gestalten willst, wenn du grafisch was gestalten willst, dann irgendetwas, was wirklich Wissenschaft ruft. Kann ja auch irgendwas Verspieltes sein. Also ich kenne zum Beispiel Architekten, die gerne ihren Namen oder ihren Überschrift dann in eine Schriftart setzen, die so aussieht wie eine Grundrisszeichnung, also dass eben an den Kanten von den Buchstaben länger geschrieben wird, dass eine Längenbeschriftung dran steht in klein oder sowas. Das ist auch verspielt, aber sagt Architekt. Ne? Auch ein bisschen mit der Faust ins Gesicht, aber warum auch nicht? Also hier würde ich mir tatsächlich irgendwas überlegen, was vielleicht auf deine wissenschaftliche Fotografie hindeutet. Irgendwas Makromäßiges oder eben tatsächlich einfach nur ganz gerade. Und das würde ich auch für die Webseite selber wählen. Da hast du auch eine eher verspielte, eine runde, weiche Schrift, die ich persönlich sehr schön finde. Die sieht ganz gut aus, aber ich finde, sie passt nicht zum Thema. Also da guck nochmal, du kannst die Schriftarten kannst ja ganz einfach durchklicken und mal rumspielen. Und ja, lass dich nicht zu sehr von der Spielerei verleiten, sondern gib eher dem Gesamteindruck den Vorrang. Und wenn es eben wissenschaftlich und sehr präzise alles ist, dann finde ich, darf auch die Schrift so etwas ausdrücken. Aber ansonsten, rein inhaltlich, habe ich hier eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Ich finde das eher sehr spannend, was ich hier sehen kann. Röntgenaufnahme von der Hand mit dem Ring am Finger, cool. Mit Falschfarben. Muss ich mal durchlesen, was das da genau ist. Ja, schönes Ding. Und wie ihr seht, so eine Seite könnt ihr auch ganz einfach zusammenbauen und auf den Inhalt kommt es an, nicht wahr? Und wenn es dann auch noch schick aussieht, umso besser. Probiert's mal aus, happyshooting.de/Jimdo, startet kostenlos. Wenn ihr mehr wollt, benutzt unseren Code Belichtigung, kein Sprachfehler. Da spart ihr 15 Euro auf die Pro-Pakete und Jimdo weiß, dass ihr von uns kommt. Das kommt uns wiederum zugute und ja, dann danken wir euch und wir danken Jimdo für den tollen Support. Wenn ihr auch Webseiten habt, ne, wisst ihr, info@happyshooting.de, einfach mal einen Link schicken und dann stellen wir die hier vor. Ja, apropos vorstellen.
Ja, sehr schön. Ja, lass mal kurz gucken. Review Medien. Wir haben so ein paar Fragen von euch bekommen und zwar von Moritz, der fragt, was für einen Fotokoffer, nicht Tasche, ist zu empfehlen? 1 bis 3 Kameras, Blitz und 3 bis 4 Objektive und funktionieren diese Luftreihen aber wassernichtventile? Okay.
Also da spricht er eher von also was sehr Robustem, ne?
Ja gut, da kommen natürlich zuerst mal so diese Pelikan-Cases. Ne?
Ja, ja.
Das ist so der erste Gedanke.
Hast du sowas?
Ich habe sowas nicht, aber ich weiß, dass viele Fotografen das benutzen und diese Ventile, die wohl für den Druckausgleich zuständig sind, weil die sind dann tatsächlich hermetisch abgeriegelt, die haben so eine Gummidichtung und so feste Clips am Deckel. Diese Ventile scheinen ihren Zweck zu erfüllen, dass da ein Luftaustausch, aber kein Wasseraustausch stattfindet, was ja auch sinnvoll ist, dass die Ausrüstung dann im Wasser nicht irgendwie nass wird. Günstig sind die allerdings nicht. Aber also ich entnehme der Frage jetzt, dass er tatsächlich sowas, was richtig Dichtes sucht. Es gibt da auch Nachbauten, aber so einen richtigen Überblick, wie gut die sind oder ob die Pelikan Cases tatsächlich das Nonplusultra sind, kann ich jetzt, habe ich keine persönlichen Erfahrungen. Da wäre es vielleicht ganz gut, wenn da mal ein paar Leute, die Erfahrungen gemacht haben, das mal in die Kommentare mit reinschreiben.
Genau, vielleicht gibt es ja irgendwelche Extrem-Reisefotografen, die sowas haben und die da Pro und Contra zu verschiedenen Modellen haben. Geht einfach mal auf happyshooting.de, Folge 592 und schreibt das da rein oder kommt eben in den Slack, happyshooting.de/live, da seht ihr, wie ihr reinkommt. Ansonsten fällt mir noch Taschenfreak ein, wenn man danach mal googelt oder eine Suchmaschine seines geringsten Misstrauens benutzt. Dann findet ihr dann eine Webseite, wo alle möglichen Fototaschen, Koffer, Umhänger und so weiter gesammelt und von Leuten berichtet wird, die das tatsächlich auch einsetzen. Vielleicht ist da irgendwas da in der Richtung dabei. Dann hat der Nebulak eine Frage, beziehungsweise dem ist was passiert. Er schreibt, mir ist was ganz Übles passiert. Ich, Idiot, habe zufällig ca. 1300 RAW-Files gelöscht, bevor ich ein Backup gemacht habe und das erst nach mehreren Tagen bemerkt. In dieser Zeit wurde die Festplatte fleißig beschrieben. Also sagen wir mal kurz an dieser Stelle, Worst Case ist quasi nahezu erreicht. Als ich das erschrocken feststellte und die Wiederherstellung mit Recuva versucht habe, ließ sich nur noch ein Teil retten. 267 Dateien funktionieren problemlos und können in Lightroom geöffnet werden. Jetzt kommt's. Die anderen ca. 1050 Dateien wurden auch in Anführungszeichen wiederhergestellt. Dateinamen, Größen und Endungen stimmen, aber können nicht mehr geöffnet werden. Lightroom gibt den Fehler auf, die Datei wird entweder nicht unterstützt oder ist beschädigt. Ja, auch andere RAW-Konverter hat er erfolglos durch. Jetzt ist die Frage, was ist da los? Er schreibt, ich bin ziemlich verzweifelt, würde alles dafür tun, diese Fotos irgendwie zurückzubekommen. Diese entstanden bei einem Urlaub und stellen die letzten Momente einer Beziehung zwischen zwei Menschen dar, bevor sie endete. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Das ist im Slack auch schon mit verschiedenen Tools besprochen worden, die darüber gejagt wurden. Nichts hat sie wirklich retten können. Ich weiß jetzt, dass es ganz früher, das hatte ich da mal reingeschrieben, ganz früher gab es mal so ein Programm, irgend so ein Shareware-Programm. Das konnte damals RAW-Files, zumindest meine ich von Canon und Nikon, öffnen. Und der hat die wirklich einfach stumpf ausgelesen. Also die Byte- oder die Bit-Information, die Sensorinformation und hat die so in einem, ja, also als Raster angezeigt, so als leicht unscharfes Bild mit einzelnen Helligkeitswerten, immer in diesem Bayer-Mosaik-Raster, sodass man mal wirklich sehen konnte, was ist denn eigentlich auf diesem Sensor drauf. Der Einwand kam dann, naja, das dürfte heute nicht mehr ganz so einfach sein, weil die RAWs in der Regel heutzutage ja auch noch komprimiert werden. Das heißt, da ist ja auch noch ein Algorithmus drauf und das muss nicht immer zwingend ZIP sein. Die Frage, die ich jetzt halt hätte, um Nebulak zu helfen, ist, kennt irgendjemand von euch noch ein Tool da draußen, ob jetzt kostenpflichtig oder Shareware, ist ihm wahrscheinlich gerade egal, mit dem man mal wirklich hart in diese Dateien reingucken könnte, um vielleicht nachzugucken, ob da doch noch sinnvolle Informationen drin ist. Weil manchmal reicht ja auch schon das richtige Viertel eines Bildes, wenn man nur an diese Struktur rankommt. Oder es geht das gar nicht mehr in den heutigen RAW-Formaten, da stecke ich zu wenig drin. Oder kommt man noch an eingebettete JPEGs ran, die da irgendwo drin sind? Gibt es da irgendwelche Tools, die so richtig hart auf die Datei zugreifen und die nach JPEGs innen drinne abscannen oder so. Also er fragt, gibt es da noch spezielle RAW-Rettungstools für diese diversen RAW-Formate? Ich kenne keins.
Es ist gruselig, ich kenne auch keins und das ist total schade, wenn so Bilder weg sind. Ich habe ja selber mal ein halbes Jahr Fotos verloren, wegen einem schmerzhaften Verlust einer externen Festplatte, von der ich dachte, sie wäre gesichert, aber sie war es nicht. Und das war so schmerzhaft, dass ich seither meine Backups dreimal mache. Also tatsächlich. Ich meine, das hilft jetzt Nebulak nicht mehr, aber vielleicht ist es für die Zukunft ganz gut, das nochmal sich zu verinnerlichen. Bei mir werden tatsächlich die Speicherkarten in der Kamera wie Film verwendet. Das heißt, ich mache die Speicherkarte voll und die wird erst dann gelöscht, wenn die Bilder A, zu Hause auf dem Rechner sind und B, dort mindestens in einem Backup drin sind. Und ich mache auch regelmäßig einen Test, um zu schauen, der Backup ist nur so gut wie die Wiederherstellung. Und deshalb mache ich ab und zu mal eine Stichprobe und nehme mir so ein paar Bilder aus der Vergangenheit, die ich dann an einer anderen Stelle wiederherstelle, um zu sehen, ob das Zeug im Backup auch sauber drin ist. Da muss man sich tatsächlich halt ein bisschen, man kann sich's ja automatisieren. Das ist ja das Schöne. Heutzutage kannst du dir solche Backups so bauen, dass die quasi im Hintergrund laufen. Die RAW-Files sind dann tatsächlich an mindestens zwei Stellen gesichert. Bei mir auf dem Mac ist das mit Time Machine und dann nochmal mit ARQ. Da habe ich dann bei wasabi.com eine virtuelle Festplatte liegen und da werden die hingeschrieben sozusagen. Also einmal Cloud Backup, einmal lokal. Und dann mache ich noch regelmäßig ein Backup von meinem Lightroom-Katalog, wo diese ganzen Metadaten drin stecken. Und zwar habe ich das so eingestellt, dass es mich jedes Mal beim Beenden von Lightroom fragt, magst du jetzt ein Backup machen? Und ich sage die meiste Zeit, nein, mag ich jetzt nicht. Aber ich werde halt regelmäßig daran erinnert. Und wenn ich dann mal wieder ein paar größere Dinge in Lightroom gemacht habe, dann sage ich, jo, jetzt mach mal. Und das geht auch auf wieder eine Festplatte, die auch wieder in diese regelmäßige automatisierte Datensicherung reinkommt. Also Datensicherung. Ja, Daten, die nicht mindestens an zwei Plätzen, möglicherweise sogar an drei Plätzen existieren, sind halt möglicherweise bei so einem Problem dann weg. Und das muss ja noch nicht mal ein eigenes Verschulden sein. Also löschen ist, ja, da fühlt man sich dann noch blöder natürlich, aber das kann ja tatsächlich ein ganz normaler Hardware-Defekt sein, ne? Da braucht noch nicht mal eine Platte kaputt sein. Da kann im Rechner der Controller irgendwie kaputt sein und dann schreibt er dir Scheiß auf die Platte. Ich habe das auch in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, dass Festplatten, je nachdem wie die beim Versender deiner Wahl gehandhabt werden, dann möglicherweise auch ja unterwegs ziemlich durchgeschüttelt werden und dann kommen die, also ich hatte schon Festplatten, die waren nach 14 Tagen kaputt.
Ja.
Also insofern, die Hardwarequalität wird nicht, also die Platten werden günstiger, aber die Hardwarequalität wird dann nicht unbedingt besser. Deshalb sollte man sich da tatsächlich ja, sowas zurechtlegen, um dann im Notfall dann immer wieder auf die alten Daten zurückgreifen zu können.
Ja, kann ich tatsächlich bestätigen. Ich hatte mir für meinen NAS neue Platten bestellt, um das aufzurüsten. Und von vier bestellten Platten sind zwei wieder zurückgegangen. Die eine direkt, weil sie wirklich gebrummt und Geräusche gemacht hat. Also die hat definitiv einen Schlag gekriegt beim Transport. Und die andere ist mir, wie du sagst, innerhalb der ersten 14 Tage ausgefallen.
Oh, und da gibt's ja noch so ein Ding. Also ich hatte das jetzt, oder wir hatten das bei uns, ich habe ja im Keller, habe ich so eine Synology stehen, da sind irgendwie 9 Platten drin, also in zwei so Enclosures, jeweils fast voll. Und das sind jetzt nicht unbedingt Serverplatten, die da drin sind, sondern das sind Desktop-Platten und da gibt's tatsächlich einen Unterschied. Und den, das kenne ich von früher noch im Job, da habe ich mal ein Rechenzentrum betreut. Wenn du das Ding ausschätzt, also wenn die läuft, ist das prima, aber diese Desktop-Platten, die sind halt gemacht dafür, dass man sie dauernd an- und ausschält, ne? Mhm. So Rechner, der auf dem Schreibtisch steht, den macht man an und dann macht man ihn halt auch wieder aus und dann steht die Platte und die sind dafür optimiert, immer wieder an- und ausgemacht zu werden. Serverplatten spezielle sind dafür optimiert, dauernd zu laufen. Jetzt hast du so eine Desktop-Platte, die läuft dauernd und dann ja, da passiert da möglicherweise was mit den Schmiermitteln oder mit den Lagern Und solange die laufen, ist das gut. Aber wenn du die ausschälst, also in diesem Fall war hier irgendwelche Reparaturen an der Hauselektrik und dann musste das runtergefahren werden und dann war das irgendwie ein paar Stunden aus und dann danach, also schön alles runtergefahren, abgekühlt und danach haben wir das wieder angeschoben und dann war eine von den neuen Platten kaputt, defekt, nicht mehr zu retten. Und ja, das hatten wir früher, als ich da noch so mit Rechenzentren zu tun hatte, war das normal, ne? Ziehst du eine Maschine um von einem Rechenzentrum ins andere und kannst sie noch so sehr mit Samthandschuhen darüber schieben. Aber es wird auf jeden Fall, also wir hatten ungefähr 10% Ausfall. Und das hatten wir jetzt hier genau auch, ne? Gott sei Dank ist das dann ein RAID-Verbund in dieser NAS gewesen. Das heißt, da war Redundanz drin und dann war das nicht schlimm, dass die Platte ausgefallen ist. Aber ich musste dann neu bestellen und warten, bis die kommt und reintun. Und ja, das ist also, so Datensicherung kann schon anspruchsvoll werden, ja.
Ja, aber im simpelsten Fall eben tatsächlich einfach mal eine zweite Platte an den Rechner und einfach ein Backup rüberziehen. Da gibt's diverse Tools, die das machen. Das kann man wirklich nur den Leuten ans Herz legen.
Also mach das. Time Machine oder was Vergleichbares ist ein Muss. Also absolut, das ist ein Muss. Das ist das Allermindeste und zumindest bei Mac ist das ja voll automatisiert. Du stöpselst eine frische Platte außen an und dann sagt er, oh, ich habe eine neue Platte gefunden, soll ich die für Time Machine verwenden? Sagst du ja, brauchst du nie wieder was tun.
Richtig. Und wer für Windows was sucht, was zumindest erstmal kostenlos ist, was man aber natürlich einmal konfigurieren muss. Ich habe noch nichts gesehen, was wirklich exakt wie Time Machine funktioniert, aber das unter Windows ist sehr ähnlich. Es nennt sich Duplicati. Das ist mir auch mehrfach empfohlen worden. Ich habe das inzwischen auch in der Firma laufen. Und das konfiguriert man sich auch einmal. Das hat eine Web-Oberfläche, also läuft lokal auf dem Rechner, aber hat eben eine localhost.8200 oder sowas Oberfläche. Und das macht dann auch, wenn man das möchte, zum Beispiel stündlich Backups von bestimmten Verzeichnissen oder eben der ganzen Platte, wenn ihr das wollt, und legt dann auch Versionen davon an, was dann sehr praktisch ist, wenn mal was weg ist oder man hat was überschrieben, dass man sagt, zeig mir mal die Datei, wie sie letzten Freitag um 13 Uhr ausgesehen hat. Da kann man sich dann hinklicken und das wieder herstellen. Also Duplicati wäre dann eine der Empfehlungen für Windows. Nun gut, lass uns doch mal hier reingucken.
Ding, 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 ding.
Der Terminkalender.
Ding, 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 ding. Ja, wir haben Terminkalender und zwar tatsächlich einen Eintrag und zwar den Fotohafen Hamburg.
Wie heißt der?
Fotohafen Hamburg schreibt der Florian, der uns das eingetragen hat, ist ein Teil der Fotohafen, Foto-H-A-V-E-N, Fotohafen, ein Wort, in Hamburg. Ist ein Teil der OOH-Freizeitwelten der Hamburg Messe. Es ist eine Fotomesse mit diversen Ausstellern und einem bunten Programm rund um die Fotografie. Für alle, die sich schon auf die Fotokina gefreut hatten, ist das eine kleine Alternative in der schönsten Stadt der Welt. Liebe Grüße von Florian. Die findet statt am 2.10. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich bin jetzt hier in einem Land, wo das Datum falsch umgeschrieben wird.
Ich nehme mal an, im Februar.
Ich glaube, am 2.10. findet die statt.
Nein, nicht im Oktober.
Meinst du Februar?
Das ist bestimmt für Februar.
Kannst ja mal schauen. Also, die URL ist fotohafen-hamburg.de. Da wird das drinstehen. Schaut mal, wahrscheinlich im Februar. Also Fotohafen, fotohafen-hamburg.de. Und solltet Countdown. Ihr fotorelevante Termine haben für uns, dann haut die doch bitte bei uns in den Terminkalender rein. Dann lesen wir dir gerne hier vor. Den findet ihr auf happyshooting.de/Terminkalender.
Also hier steht was vom Countdown 14 Tage, 13 Stunden.
Okay.
Also das ist Februar.
Der 10. Februar.
Februar, ja.
Gut.
Passt schon. Sehr schön. Ja, normalerweise wäre jetzt ja dran, dass wir einen Gewinner ermitteln. Das lassen wir jetzt aber mal aufgrund deiner schlechten Leitung sein, weil es macht ja keinen Sinn, wenn du kaum Chance hast, auf die Bilder zu gucken. Dein Wi-Fi ist weg.
Mein Wi-Fi ist komplett weg. Ich habe gar keine Chance im Moment.
Also das verschieben wir bitte. Habt Nachsicht, liebe Community. Ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. So ist das aber. Aber trotzdem haben wir eine neue Aufgabe für euch. Euch soll ja nicht langweilig werden. Und zwar haben wir die neue Aufgabe, die lautet nass. Also das Gegenteil von trocken, nass. Oder wie auch immer ihr das interpretieren möchtet. Es ist aber mit Doppel-S geschrieben. läuft vom 24.01. bis zum 7.02. Das heißt, ihr macht in der Zeit vom 24. Januar bis 7. Februar 2019 ein neues Foto zum Thema Nass, ladet es bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt das Tag HS Nass. Ja, zu gewinnen gibt es dann auch wieder was. Wir wissen noch nicht was, aber wir finden irgendwas. Ganz viel was, ganz viel nass, was auch immer. Ja, macht mal mit. Dann lass uns mal Danke sagen.
Nass ist es hier gerade nicht mehr. Es hat aufgehört zu regnen.
Sehr schön.
Und ja, ich habe gerade die Türe aufgemacht, aber da wird zu laut. Draußen sind nämlich schon wieder die Zikaden. Hört man die?
Ich jetzt über die also Leitung
draußen,
nicht.
Draußen sind... Okay, wahrscheinlich hört man es in der Aufnahme so ein bisschen. Das sind die tropischen Geräusche. Dabei ist es ja gar nicht mehr so tropisch, aber schon noch ein bisschen.
Ja, aber wir sagen vielen, vielen Dank an die ganzen vielen Helferlein hier hinter den Kulissen, die das hier alles möglich machen, dass wir jetzt mit so geringer Verbindung, die wir hier haben, trotzdem schöne Shownotes kriegen. Also danke an die tollen Shownoter. Ich weiß gar nicht, wer heute dabei ist. Sehen wir das hier irgendwo? Sebastian sehe ich hier, Christoph, Kai sehe ich, David sehe ich, Red Knight sehe ich. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden übersehen. Also tolles Team hier dabei, finde ich sehr, 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 sehr geil. Die schicken mir nämlich nachher wieder einen schönen, die Shownotes aufbereitet, dass ich die nur noch in den Blog reinwerfen muss. Das nimmt mir hier Arbeit ab. Denn von dir, Chris, kriege ich ja dann gleich so in der nächsten... Weiß nicht, wie lange dein Upload dauert.
Ich tue es so schnell es geht. Ich hoffe, dass es dann irgendwann ankommt. Ich verwende alle Tools, die ich verwenden kann, um es irgendwie hinzubekommen.
Ich bin mal gespannt. Also vielen, vielen Dank. Und vielen Dank an die fleißigen Hörer da draußen, die immer wieder schön hier Fragen schicken. Entweder in den Slack oder auf info@happyshooting.de, die uns hier live hören, die mitmachen, die Spaß daran haben und die Spaß durch uns an die Fotografie kriegen. Das lese ich immer ganz besonders gern. Ja, schönes Ding. Ich hätte noch ein One More Thing.
Yay!
Und zwar, Selfie-Stick ist nicht neu. Es gab 1984 Was? Bereits von Minolta eine Disk-Kamera, falls du dich erinnerst, die hat auf eine Disk geschrieben, mit integriertem Selfie-Stick. Das ist eine kleine Kamera.
Nein.
Die ist so ein bisschen würfelförmig. Ne, Würfel ist in diesem Quader, aber so eine quadratische Fläche von vorne mit so einem Parabolspiegel vorne dran. Und dann konntest du unten...
Also den Spiegel erinnere ich mich, aber an den Selfie-Stick, an den integrierten erinnere ich mich nicht mehr. Ja, echt? Hatte die so einen ausziehbaren Stick drin oder wie?
Ja, du konntest unten am Boden quasi 90 Grad zur Seite klappen, wie so eine alte Autoantenne und das Ding dann ausziehen. Und dann hast du die irgendwie so einen Meter plus von dir entfernt halten können, dich im Spiegel, wenn du dich gesehen hast und deine Partnerin dann...
Ist nicht wahr.
Kannst du ein Foto machen. Wir haben einen Facebook-Link dazu. Ich schmeiß den hier mal den Shownotern mit in den Kanal. Ich weiß nicht, ob das frei ist bei Facebook oder ob man da ein Konto braucht. Da ist auf alle Fälle ein Video zu sehen, wo das von einer Messe 1984 berichtet wurde. Ziemlich abgefahren.
Meine Güte.
Tja, also man sieht, es gibt nichts Neues. Es kommt nur alles wieder.
Sogar der Selfie-Stick. Ja, dann war's das für diese Woche mit Guerilla-Methoden aufgenommen. Aber naja, so tun wir das halt.
Läuft.
Und wir kommen wieder in einer Woche. Bis dann wünschen wir euch alles Gute. 3, 2, 1. Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.